Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um die Ergebnisse der europaweiten Aktion zum Recht auf Löschung. Denn mehrere deutsche Aufsichtsbehörden haben sich daran beteiligt. Unser Interviewpartner heute dazu ist Professor Dr. Tobias Keber. Er ist Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Zudem hat er 2026 auch den Vorsitz der Datenschutzkonferenz inne. Mein Name ist Ricarda Veit und ich bin Chefredakteurin der Datenschutzpraxis. Und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie heute wieder zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Hallo, lieber Oliver.
Hallo, liebe Ricarda, hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
Wie schon kurz erwähnt, möchten wir uns heute mit unserem Interviewpartner Professor Dr. Tobias Keber über die Ergebnisse der europaweiten Aktion zum Recht auf Löschung unterhalten. Daher herzlich willkommen, lieber Herr Professor Dr. Keber. Schön, dass Sie wieder bei uns im Podcast sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung und hallo zusammen.
Ja, lieber Oliver, dann steigen wir gleich ins Thema ein und bitte gib uns doch wieder einen kurzen Überblick.
Ja, sehr gerne. Zum Hintergrund unseres Interviews. Der Europäische Datenschutzausschuss ETSA hat seine europaweite Prüfaktion, Titel Coordinated Enforcement Framework für diese Prüfaktion, kurz CEF, zum Recht auf Löschung beendet. Und beteiligt waren 32 europäische Aufsichtsbehörden sowie als Verantwortliche 764 Behörden, Unternehmen und andere Verantwortliche, darunter 60 in Deutschland. Die Datenschutzbehörden haben aus der Prüfaktion Empfehlungen für Verantwortliche abgeleitet und unser Interviewgast ist, wie Ricarda vorhin sagte, 2026 ja Vorsitzender der Datenschutzkonferenz und er steht uns nun Rede und Antwort zu dieser Prüfaktion zum Recht auf Löschung und da freuen wir uns sehr darüber. Bevor wir nun über die Ergebnisse der Prüfaktion aber sprechen und die darauf basierenden Empfehlungen der Aufsichtsbehörden uns anschauen und anhören wollen, zuerst einmal, vielleicht weiß nicht jede Hörerin, jeder Hörer, was das ist, CEF. Könnten Sie uns das nochmal erläutern?
Ja, das Coordinated Enforcement Framework ist ein vom Europäischen Datenschutzausschuss, also vom ETSA, geschaffener Rahmen, mit dem die Aufsichtsbehörden jedes Jahr ein Schwerpunktthema der DSGVO überprüfen. So kann man es vielleicht sagen. Das heißt also, der Hintergrund ist zunächst mal die Einheitlichkeit der Rechtsdurchsetzung. Das soll harmonisiert natürlich vonstatten gehen. Und man greift sich jetzt bestimmte Themen heraus. Also diese Institution, wenn man so will, gibt es seit 2022. Die erste CEF-Aktion war zu Cloud-Diensten. Bei der zweiten, das war dann 2023, ging es um die Rolle des Datenschutzbeauftragten, seine Ausstattung und solche Dinge. 2024 ging es dann um das Recht auf Auskunft und 2025 dann tatsächlich um Löschung. Und das ist, ja, freut uns deshalb in Baden-Württemberg ganz besonders, weil wir im ETSA dieses Thema tatsächlich auch vorgeschlagen haben. Das heißt also, man überlegt sich im Europäischen Datenschutzausschuss, was könnte denn ein gutes Thema sein? Und dann werden meistens mehrere Themen vorgeschlagen und dann wird gewählt im Grunde. Und dass sich das Thema Löschen an dieser Stelle 2025 durchgesetzt hat, ist für uns schon mal ein schöner Erfolg. Im nächsten Jahr, also 2026, wir sind ja jetzt schon in der nächsten Runde sozusagen, wird es um die Informationspflichten gehen. Also mindestens genauso spannend. Aber ich glaube, heute wollen wir erstmal zum Löschen sprechen.
Und wen könnten wir da wirklich Besseres befragen als Sie, wo Sie doch das Thema sogar für die Prüfaktion vorgeschlagen haben? Warum ist denn das Recht auf Löschung so wichtig für die Betroffenen? Oder anders gefragt, warum haben Sie denn gerade das vorgeschlagen?
Ja, das ist ein ein sehr wichtiges Recht für sehr, sehr viele Betroffenen. Also das wissen wir auch aus der Praxis. Das ist das, was Menschen umtreibt, dass Daten von ihnen an bestimmten Stellen sind und vielleicht sogar nach Jahren, Jahrzehnten immer noch da liegen. Das heißt also, aus Betroffenensicht ist das ein ganz, ganz wichtiges Recht. Übrigens ja auch eines, das nicht nur in der DSGVO, sondern auch verfassungsrechtlich in Deutschland schon eine lange Tradition hat. Der Fall Lebach, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, also ist wirklich schon länger her. Aber wo es also um die Frage geht, hat man nicht ein Recht auch auf neu anzufangen? Und all das ist jetzt durch die DSGVO auch nochmal ausbuchstabiert, in Artikel 17, aber da gibt es eben wahnsinnig viele Fragen, eigentlich ganz konkret, wie mache ich das denn? Und gerade je komplexer im Grunde die Datenverarbeitung, desto schwieriger wird ein echtes Löschen. Und wenn ich jetzt echtes sage, dann merkt man schon, wo vielleicht das Problem ist. Also ich spreche nicht von Mechanismen, die wir vielleicht auch früher im Datenschutzrecht hatten, von Sperren oder ähnlichem, sondern von echtem Löschen. Und das ist eben technisch oft sehr schwierig. Dann gibt es auf der anderen Seite, und das ist auch wiederum etwas, was das Ganze schwierig macht, natürlich zum Teil Aufbewahrungspflichten aus unterschiedlichen, mit unterschiedlicher rechtlichen Begründung aus verschiedenen Bereichen ist das denkbar. Da einen Überblick zu haben, ist zum Teil relativ schwierig. Dann gibt es natürlich auch noch zugunsten von Pressen und Archiven Ausnahmen. Das heißt also, das ist ein ebenso wichtiges Recht, wie es in der Praxis mit ganz, ganz vielen zum Teil schwierigen, auch technischen Fragen verbunden ist. Das macht das Ganze so interessant.
Also wir haben da ein sehr wichtiges Betroffenenrecht, aber wie Sie uns schon dargestellt haben, ist es komplex umzusetzen. Man muss also verschiedene Bedingungen überprüfen. Man muss es auch technisch richtig umsetzen, dass es tatsächlich sicher gelöscht ist. Und man kann sich vorstellen, dass da vielleicht das ein oder andere eben gar nicht so gut klappt. Und was können Sie uns denn berichten? Worüber beklagen sich denn Betroffene, wenn es um Löschung geht?
Ja, im Grunde eben, dass ihre Löschanträge entweder ja gar nicht oder nur sehr verzögert beantwortet werden. Oder eben, dass man ihnen mitteilt, man habe irgendwas mit den Daten gemacht, was ja vielleicht als, würde man es als Sperrung bezeichnen, aber jedenfalls nicht gelöscht hat. Und das ist das große Problem. Oder man sagt, naja, wir haben deine Daten zumindest anonymisiert. Und dann stellt sich die große und spannende Frage, kann das so Surrogat sein? Und was meint ihr eigentlich mit Anonymisierung? Da betreten wir natürlich ein weiteres ganz, ganz schwieriges Feld.
Und wir sehen schon, da gibt es also viele gute Gründe, warum Sie das für die Prüfaktion vorgeschlagen haben. Gucken wir uns jetzt mal genau diese Prüfungen an und hier speziell dann Deutschland, weil die meisten, die uns zuhören, kommen ja aus Deutschland. Was können Sie uns sagen? Wie und bei wem wurde denn in Deutschland geprüft? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also innerhalb Deutschlands haben sich 7 Aufsichtsbehörden an dieser Aktion beteiligt. Also jetzt fangen wir mal mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten an. Das ist ja so, dass man bei dieser Prüfaktion nicht zwingend mitmachen muss. Es kann gute Gründe geben, warum man sagt, wir finden das Thema vielleicht jetzt nicht so praxisrelevant oder, und das spielt zunehmend eine Rolle, wir haben schlicht und ergreifend gar keine Kapazität, das Ganze abzubilden. Das heißt, ja, aber wir haben also hier auch in Deutschland offensichtlich viele, viele Behörden, die gesagt haben, doch, das ist ein wichtiges Thema, wir beteiligen uns hieran. Und wie kann man sich das Ganze dann vorstellen? Das ist zunächst mal eine Prüfung auf Grundlage eines Fragebogens. Dieser Fragebogen muss natürlich erstmal konzipiert werden. Und auch bei dieser Konzeption waren wir sehr stark beteiligt. Das heißt also, man überlegt sich einen Fragenkatalog, der von seiner Grundlage her geeignet ist, sowohl für ein kleineres Unternehmen als auch für ein größeres Unternehmen als auch für eine öffentliche Stelle oder für mehrere öffentlichen Stellen, auch unterschiedlichen Zuschnitts. Das heißt also, man konzipiert diesen Fragebogen. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, dass man überlegt, okay, wer kriegt den jetzt, diesen Fragenkatalog, und danach wird das ausgewertet. Und wir haben für uns entschieden, auch insoweit ist man relativ frei, also da gibt's jetzt nicht eine verbindliche Zahl von Stellen, die man anschreiben muss, auch insoweit hat man da Freiheiten. Bei uns ist es so, dass wir sehr spitz im Prinzip gearbeitet haben. Das heißt, wir haben uns sehr lange Gedanken gemacht, wie kriegen wir das hin, dass wir das möglichst auch noch mit abbildbaren Kapazitäten und trotzdem Mehrwert an Informationen generieren können. Und haben dann überlegt, wen wir anschreiben, dass man also eine gesunde Mischung hat aus vielleicht einem Startup, aber auch mal einem sehr großen Unternehmen, dann spezifische Branchen abbildet und auch die öffentlichen Stellen nicht vergisst. Und insgesamt war es so, dass in Deutschland, wenn wir jetzt also nicht nur gucken, was wir in Baden-Württemberg gemacht haben, sondern insgesamt in Deutschland gelaufen ist, 22 Stellen aus dem öffentlichen Sektor, 38 aus der Privatwirtschaft, die hier angeschrieben worden sind, und mit einem Fragenkatalog. Dieser Fragenkatalog ist auch auf unserer Webseite. Ich gebe nachher mal noch vielleicht den ein oder anderen Link, den man sich dann anschauen kann. Kann ja dann in die Shownotes übernommen werden. Das heißt also, diesen Fragenkatalog, der wird dann dorthin geschickt oder ist an diese Stellen geschickt worden, wird dann ausgewertet und dann wieder auf europäischer Ebene von allen, die mitgemacht haben, ein einheitlicher Bericht daraus gestrickt, so kann man es vielleicht sagen. Das ist so ein bisschen das Verfahren.
Und jetzt haben Sie uns ja schon gesagt, das überrascht vielleicht den einen oder anderen oder die einen oder andere. Man muss gar nicht mitmachen, kann auch sagen, nö, Thema ist jetzt für uns nicht so spannend oder wir haben keine Kapazitäten. Wie ist es denn? Sie sagten schon, bei den Behörden war doch großes Interesse. Kann man das allgemein sagen bei den 60 angeschriebenen Stellen, ob Unternehmen oder Behörde in Deutschland? Haben da alle dann auch geantwortet oder gab es ein paar, die tatsächlich gesagt haben, nee, das schaffen wir jetzt nicht?
Das war ganz interessant. Also von insgesamt 61 befragten Verantwortlichen haben 60 geantwortet. Also das ist ein Traumrücklauf, würde man sagen, wenn man Studien macht. Das heißt also, das ist ja offensichtlich auf viel Interesse gestoßen. Und kleine Notiz am Rande. Wir hatten zu dem CEF begleitend ja auch in Baden-Württemberg eine Aktion, die wir wir haben auch hier das Löschen adressiert, aber wir wollten dem Ganzen so ein bisschen lokal Kolorit geben, und im Ländle, da gibt es die Kehrwoche. Das bedeutet, das nimmt man im Schwabenland auch einigermaßen ernst mit der Kehrwoche, dass es also einen geregelten Dienst gibt, bei dem man sauber machen, also auch löschen. Von daher war das unsere digitale Kehrwoche, die wir eingeleitet haben. Und da haben wir auch auf unserer Webseite ergänzende Informationen. Und wir haben einen DSGVO-Self-Check zu Artikel 17 formuliert, im Prinzip so ein bisschen auf Grundlage des Fragebogens auch. Und das hätte ich gar nicht erwartet. Das haben wir auf die Webseite gestellt und wir haben Einsendungen bekommen, also freiwillige Antworten, also auf Antwort auf diese Webseite. Das heißt, die wurden gar nicht formal angeschrieben, die Unternehmen, sondern die haben proaktiv uns geantwortet auf unsere Aktion, was also zeigt, oder was mir ganz deutlich zeigt, dass es großes Interesse auf Seiten der Unternehmen gibt, hier zu vernünftigen Lösungen zu kommen.
Das ist wirklich absolut erfreulich. Zum einen, man sieht ja schon, es schaut jemand aktiv auch auf ihrer Seite nach, weil es ist ja manchmal so, dass vielleicht nicht jeder genau weiß, was kann mir denn die Aufsichtsbehörde alles bieten, sieht also mehr das Thema Aufsicht und weniger das Thema Beratung und Unterstützung dabei vielleicht. Aber offensichtlich hat man da gesagt, Mensch, das ist wirklich diese digitale Kehrwoche. Und unter uns gesagt, ich kenne das mit der Kehrwoche, ich habe in Ludwigsburg gewohnt einige Zeit. Und dass man das also genutzt hat und proaktiv da tätig wurde. Und Sie haben wahrscheinlich auch jetzt eine eigene Mischung genommen, je nach Bundesland, die beteiligt waren, je nach Aufsichtsbehörde hat man ja sich manchmal auch verschiedene Branchenschwerpunkte gegeben. Können Sie da noch was zu sagen? Sagten, es soll möglichst vielleicht auch Startup und das und das. Gab es da irgendwie einen Ansatz, bestimmte Branche oder hatten Sie wie haben Sie ausgewählt?
Genau, also wir jetzt in Baden-Württemberg haben es nicht branchenspezifisch gemacht. Andere haben das gemacht. Also da wurde sich zum Beispiel ein Unterhaltungssektor angeguckt oder ein Informationsjournalismussektor oder die wissenschaftliche Forschung oder der Einzelhandel. Das heißt, andere haben das zum Teil gemacht, aber wir haben ganz bewusst Großunternehmen die jetzt nicht einer bestimmten Branche nur zuzuweisen waren, kommunale Verwaltungen und Behörden. Da haben wir so ein bisschen, da haben wir schon den Sektor ein bisschen zugeschnitten im öffentlichen Bereich Bildungs- und Gesundheitssektor. Das heißt aber, uns ging es darum, dass insgesamt der Report sehr bunt wird. Und deswegen ist es so gut, wenn jede Behörde, die mitmacht, einen eigenen Schwerpunkt setzt. Die einen machen es sehr branchenspezifisch, die anderen machen es mehr so nach Größe, dass man da eine gesunde Mischung hat zwischen einem ganz kleinen Unternehmen, branchenunabhängig, und vielleicht einem ganz großen Akteur. Und insgesamt, glaube ich, kriegt man dann einen Bericht, der sehr bunt und vielfältig ist am Ende.
Haben Sie uns natürlich sehr gespannt gemacht, weil Sie sagen ja schon vielfältiger, bunter Report, also sprich, die Resultate gibt es ja. Was haben Sie denn festgestellt? Was sagen Sie vielleicht, was sagen die anderen beteiligten Aufsichtsbehörden? Oder man kann auch direkt sagen, Sie als Vorsitzender der DSK, was sagt denn die DSK? Was waren die Resultate? Waren Sie irgendwo überrascht von den Ergebnissen? Was können Sie uns da berichten?
Überrascht vielleicht gar nicht mal so. Das heißt also, wenn man sich die Antworten so anguckt, und jetzt wirklich auf der Metaebene vom Hubschrauber aus, dann ist es natürlich sehr unterschiedlich. Was also, das heißt, ich mache mal ein einfaches Beispiel. Wenn Sie ein großes Unternehmen haben, dann sind Sie wahrscheinlich nicht so wahnsinnig überrascht, dass die wahrscheinlich schon sehr konkrete Prozesse haben, wie sie mit so einem Löschbegehren umgehen. Sie sind wahrscheinlich auch nicht so überrascht, dass ein Startup Ihnen an der Stelle ein bisschen weniger antwortet. Das heißt also, es ist insgesamt, ist es durchwachsen. Wenn Sie sich den Report anschauen, und das möchte ich also wirklich auch hier vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern nahelegen, auch das kleben wir natürlich in die Shownotes, der Bericht des ETSA ist gar nicht so lang, knapp 30 Seiten, da steht viel Wertvolles drin. Also zum einen, der Report sagt, also wenn wir das alles zusammennehmen, die gesammelte Erkenntnis, dann sind es im Prinzip so 7 große Punkte, wir rausbekommen haben bei dieser Aktion, dass da noch Probleme sind. Ne? Also 7 Issues, wie das im Originaltext heißt. Der erste Punkt ist, es gibt bei den Antworten zur Prozedur die Antwort, dass man überhaupt gar keinen Prozess hat. Ja, also es fehlt komplett ein Löschprozess. Wie gesagt, manche haben das, aber bei vielen ist da vielleicht noch Luft nach oben. Das ist das erste Problem. Das zweite, konkret auf das Löschen konzentrierte Schulungen. Auch da gab es Luft nach oben. Auch was spezifische Informationen rund um das Thema Löschen angeht, auch da, das ist die Issue 3, ist also noch Bedarf und Luft nach oben. Große Unsicherheit gibt es, auch das ist eine Erfahrung und Issue Number 4, dass man rund um die Ausnahmen beim Recht auf Löschen, also auch Absatz 3, was ist mit Aufbewahrungspflichten, dass es da wahnsinnig viel Unsicherheit gibt. Das ist ja, das ist auch geht auch schon so ein bisschen in den fünften Punkt hinein. Dann ganz spezifisch, und das ist auch ein großes Learning, und da gibt es auch noch viel Unterschiedlichkeit. Das werden die, die sich damit befassen, wahrscheinlich auch bejahen. Das spezielle und sehr, sehr technische Problem des Löschens in Backups. Wie macht man das eigentlich? Weil da einfach das Problem ist, dass sich so ein bisschen der Datenschutz und die Datensicherheit gegenseitig im Weg stehen. Wenn also ein Artikel 32 Ihnen sagt, naja, das soll schon, es gibt auch einen Grundsatz der Integrität und bei einem Backup soll der eigentlich gewahrt werden. Und wenn man dann anfängt, im Backup irgendwelche Daten zu löschen, dann gibt das vielleicht Kollateralschäden. Also Löschen und Backups, ein Riesenthema. Und der siebte Punkt, Anonymisierung und das Verhältnis zum Löschen und was ist auch echte und richtige Anonymisierung, das ist der Punkt 7. So, das sind also die Learnings, diese 7 Punkte. Und da ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt damit? Und da kann man sagen, naja, da wird man jetzt in Zukunft, nachdem man das jetzt also weiß, dass es diese 7 kritischen Punkte gibt, wird man auch von der Aufsichtsbehörde vielleicht verlangen können oder von den Aufsichtsbehörden und auch vom ETSA, dass es da noch ein bisschen mehr Guidance gibt und vielleicht auch so dieses Problem Löschen bei Backups, dass man da vielleicht noch mehr konkretere, vielleicht auch branchenspezifische Hilfestellungen bekommt.
So merkt man wieder, dass die Aufsichtsbehörden wirklich gucken, wo ist denn der konkrete Bedarf bei den Verantwortlichen, wo kann unterstützt werden, wo gibt's vielleicht Unklarheiten, wo gibt's eine neue Guidance, die wir erarbeiten könnten. Aber Sie haben ja auch schon im Report einige Best Practices genannt, die Aufsichtsbehörden, wie man denn diese 7 Issues angehen kann. Also auf jeden Fall, dass man sich überlegen sollte, zum Beispiel, dass man da auch Schulungen zu macht, also um wirklich diese wunden Punkte gezielt zu schließen. Können Sie da noch vielleicht ein paar Beispiele geben?
Ja, bei Schulungen würde man wirklich eben abfragen, wie oft macht ihr das? Und was sind zum Beispiel die Themen? Ja, also das könnte man ja auch im Grunde auch als Aufsicht überprüfen. Ne? Also Datenschutzschulungen, das wissen und kennen wir alle, die gibt es natürlich, aber dass man themenspezifisch das Ganze eben noch abbildet und vielleicht auch immer nicht nur die juristische Expertise, sondern wirklich vielleicht idealerweise auch ein Techniker dabei hat und die beiden vielleicht idealerweise sogar im interdisziplinären Tandem, der eine juristisch und der andere technisch, für den jetzt spezifisch das Unternehmen mal überlegt, ja, wie machen wir das eigentlich, um das Ganze richtig abzubilden.
Und das heißt, es gibt ganz viele Gründe, sich die Shownotes anzuschauen. Also einerseits Beispiel für Fragebogen, Beispiel für Berichte aus Deutschland, aber auch überhaupt der ganze ETSA-Report mit den 7 Problemstellen, aber eben auch die Best Practices, die dort empfohlen werden. Und das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, finden Sie dann natürlich bei uns in den Shownotes. Und Sie haben uns auch schon gesagt, die nächste EU-weite Prüfaktion steht schon in den, wenn man so möchte, im Raum in den Startlöchern, Informationspflichten. Können Sie da vom Timing irgendwas sagen, wann es da losgeht, obwohl wir jetzt ehrlich gesagt mit dem Thema Löschen auch schon einiges zu tun haben, wenn ich jetzt so als Hörerin, als Hörer denke, jetzt muss ich das erstmal mir mal angucken, aber nichtsdestotrotz als kleiner Ausblick, das ist also auch ein spannendes Thema, Informationspflichten.
Ja, absolut. Und dazu muss ich sagen, wir haben uns jetzt diesmal, werden wir uns nicht beteiligen. Wir müssen nämlich tatsächlich auch noch verdauen. Ja, also gut, wir haben jetzt dieses Jahr auch noch den Vorsitz und haben eben diesen CEF betreut. Aber das Thema ist ein super Thema, super wichtiges Thema. Da ist jetzt die Timeline, die ich prognostiziere, die jetzt so ein bisschen zum Teil auf Grundlage dessen, wie es bei uns im letzten Jahr gelaufen ist. Wir hatten im Oktober vergangenen Jahres die Entscheidung des ETSA. Von daher haben wir das schon hinter uns. Also das Thema steht fest. Und Dann war es im letzten Jahr so, dass ich glaube im Februar des nächsten Jahres dann das Questionnaire, also der Fragenkatalog, fertig war. Ich meine, der sei dann ab März abrufbar gewesen. Und dass man dann mit den Ergebnissen im Oktober, Winter diesen Jahres rechnen kann. Oder beziehungsweise, ja, das sind, wenn nicht die Ergebnisse sein, dann wird es erstmal das Drafting geben. Also das heißt, dann wird der Report zusammen getextet und wäre dann wahrscheinlich Anfang 27. So würde ich mal prognostizieren, müsste dann der Report, der Final Report vorliegen.
So, da kommen also auch wieder spannende Informationen, auch wieder natürlich zu erwarten Problemstellen, aber auch Hilfestellungen auf uns alle zu. Und da halten wir auch jetzt schon die Augen offen. Aber wie Sie sagen, jeder tut gut daran, jetzt erstmal dieses wichtige Thema Löschen als zentrales Betroffenenrecht anzugehen, die Ergebnisse zu verdauen, selber zu schauen, habe ich auch diese 7 oder bis zu 7 Issues und was kann ich machen? Und dann eben werden wir natürlich darüber berichten, wenn es da weitere Hilfestellungen gibt. Und das, was es eben jetzt schon dazu gibt, packen wir natürlich in die Shownotes. Von meiner Seite, Herr Professor Dr. Keber, erstmal ganz herzlichen Dank. Ich gebe zurück an meine Kollegin.
Ja, ganz herzlichen Dank, Oliver. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Professor Dr. Keber. Das hört sich ja danach an, als ob man die digitale Kehrwoche am besten bundesweit einführen sollte, nachdem das bei Ihnen im Ländle so ein großer Erfolg war. Vielleicht können Sie da in die Richtung was bewegen in der DSK.
Ja, das sind ja oft auch wirklich die kleinen Dinge. Also wir haben versucht, im Ländle das auch niederschwellig zu adressieren, dass wir so eine Art Bucketlist machen, dass man jeden Tag zum Thema Löschen einen Punkt erfüllt. Und das können ganz triviale Dinge sein, dass man zum Beispiel sagt, Montag, ich werfe alle USB-Sticks, die ich nicht mehr benötige, weg. Und wenn ich das mache, dann lösche ich den vorher ordnungsgemäß oder vernichte ihn so, dass die Daten auch wirklich weg sind. Aber diese herumliegenden Datenleichen, ne, dass man die also auch im privaten Kontext einfach mal versucht zu handeln. Ja.
Ja, das ist schon mal wirklich ein guter Tipp. Ich glaube, da wäre schon viel gewonnen, wenn man so mit kleinen Schritten vorwärts geht. Ja, vielen Dank, lieber Oliver, für die Fragen und die Einordnungen. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben oder auch mal Themenvorschläge, was Sie denn gerne hören möchten, dann zögern Sie bitte nicht, uns anzuschreiben. Schreiben Sie uns gerne zum Beispiel an dsp@wk.de. Dann möchte ich mich nochmal bei Herrn Professor Keber bedanken und bei dir, Oliver. Bedanke mich bei allen, die jetzt zugehört haben. Und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.